Hallo und herzlich willkommen zum Z21 Podcast. Es ist die zweite Folge und mein heutiger Gast ist Jesta Bruns. Jesta Bruns ist Inhaberin und Leiterin der Design Factory International hier in Hamburg, die in meinen Augen schönste Schule in ganz Hamburg, um Kommunikationsdesigner zu werden. Nach ganz vielen Stationen in der Medienwelt hat Jesta irgendwann die Design Factory, an der sie übrigens selber auch mal vor Jahren eine Ausbildung genossen hat, übernommen, weil sie die Nase voll von der Medienwelt hatte und von einem Haus voller junger Menschen geträumt hat. Jesta hat damit ganz vielen Menschen und so unter anderem auch mir einen sehr tollen Ort zum Lernen gegeben und so auch die Bildung im Großen und Ganzen zu ihrem Thema gemacht. Auch ich habe mir schon immer sehr, sehr viele Gedanken zum Thema Bildung gemacht und mich in diesem Bereich sehr viel, vor allem auch politisch engagiert. Nicht, weil ich unbedingt der Gebildetste bin, sondern weil ich immer der Meinung war, dass unser Schul- und Bildungssystem, so wie es im Moment ist, gar nicht richtig funktionieren kann. Dabei wäre das so wichtig, denn echte Bildung und vor allem, wie sie in Zukunft funktionieren soll in einer Welt, in der die Wiedergabe von Daten lange keine Bildung mehr ist, ist eine der wichtigsten Fragen, mit denen wir uns als Generation Z für eine glückliche, erfolgreiche und gesunde Zukunft befassen müssen. Deshalb freue ich mich heute sehr, mit Jesta über Bildung zu sprechen und wie man eigentlich dazu kommt, nach einer erfolgreichen Medienkarriere so eine Designschule zu übernehmen. Und damit direkt rein in den Podcast.
Jesta, herzlich willkommen. Hallo. Ja, du hast schon das Richtige in der Hand. Erstmal schön, dass wir hier heute in deinem tollen Büro mitten in der Schanze sein dürfen. Die Sonne scheint, es hat immer noch 32 Grad wahrscheinlich und wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten über ganz verschiedene Sachen. Aber meine Eingangsfrage ist, in diesem Podcast geht es ja um das Generationenthema und ich habe dir hier so einen kleinen Zeitstrahl der Generationen mitgebracht. Wo ordnest du dich ein?
Also jahrgangsmäßig bin ich ganz klar die Generation X oder auch Generation Golf genannt. Also kurz vor der Mitte, also weit weg von der Generation Z, in Beobachtungsposition.
Sehr schön, sehr schön. Du hast dich vorbereitet, ich sehe schon. Nein? Du weißt das einfach so?
Dass ich Generation Golf bin, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich sehe gerade, Babyboomer ist vor mir, die 49er bis 64er Generation. Ich glaube trotzdem, durch Florian Illies war das, glaube ich, der Generation Golf geschrieben hat, kam diese ganze Generation XYZ das erste Mal medienmäßig auf. Und ist, glaube ich, präsenter gewesen oder ausschlaggebend im Wandel einfach auch, dass man Rücksicht darauf genommen hat, was passiert oder wie der Wandel durch eine Generation in Wirtschaft oder Auswirkungen auf die Wirtschaft auch haben kann.
Absolut, damit hast du mir jetzt ja auch schon eine tolle Brücke gebaut. Also offenbar hatte ich das geprägt, die Generation, in der du aufgewachsen bist. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Inwieweit und wie doll, glaubst du, hatte ich diese Generation, in der du aufgewachsen bist, geprägt und wie bist du denn aufgewachsen?
Gemerkt, dass sie mich geprägt hat, fühle ich, glaube ich, erst seit den letzten Jahren. In Beobachtung, dass sie mich geprägt hat, würde ich sagen, dass ich ein Wohlstandskind bin, dass ich das Glück habe, also nicht in der Nachkriegsgeneration aufgewachsen zu sein, sondern eine Generation später. Die Generation, die das erste Mal mit Marken konfrontiert worden ist, sowas wie den ersten Sony Walkman erlebt zu haben oder vielleicht sogar Sportfirmen wie Fila, LS, die witzigerweise ja jetzt gerade wieder ganz aktuell sind, also die 80er Jahre Konsumzeit, geprägt, sehr familiär, würde ich sagen. Vielleicht ein Gefühl dafür bekommen zu haben, was Heimat bedeutet. Was ein Zuhause zu haben, klassischer Vier-Personen-Haushalt. Und wenn du mich fragst, wie ich aufgewachsen bin, würde ich sagen, leider durchschnittlich. Also man möchte sich manchmal schmücken, dass man sagt, sehr exotisch oder sehr individuell. Ich würde sagen, so die klassische 80er-Jahre-Familie, der Vater ist selbstständig, ist Unternehmer, die Mutter unterstützt den Vater, arbeitet mit in der Firma. Wir Kinder sind nicht Schlüsselkinder, sondern eher, dass wir Rituale hatten, wie mittags zusammenzukommen, Mittagessen zu gehen, Abendessen zu haben, die 6 Wochen Sommerferien nutzen zu können, vielleicht mit dem Wohnwagen unterwegs zu sein. Und ansonsten geprägt, dass ich so im Nachhinein denke, dass meine Eltern alles getan haben, um mir ein gutes Zuhause zu bieten, eine gute Bildung mitzugeben und ein gutes Leben zu führen.
Das klingt ja eigentlich ganz hervorragend. Also dann ist der Durchschnitt ja vielleicht doch irgendwie die schöne Seite. Es gibt ja einen Grund, warum es der Durchschnitt ist.
Wahrscheinlich. Also wahrscheinlich, ja. Durchschnitt vielleicht auch, weil ich aus Nordrhein-Westfalen komme, so in der Mitte Deutschlands aufgewachsen bin. Sehr viel geballter als hier im hohen Norden, von wo die Strecken zu den nächsten Städten oder attraktiven Strecken immer ein bisschen weiter sind. Ja, aber eigentlich glückliche, gute Kindheit.
Das ist doch, das hört man doch gerne.
Ja.
Du hast gerade schon zum Thema Bildung gesprochen. Deine Eltern haben dir eine gute Bildung mitgegeben, aber ein Teil der Bildung, und das ist ja auch eines unserer großen Themen heute, ist ja immer auch die Schule. Da geht die Bildung ja in Anführungszeichen institutionell los. Und mich würde total interessieren, wie war denn Schule für dich? Schule hat sich ja wahrscheinlich, seitdem du zur Schule gegangen bist, auch massiv gewandelt. Und ich glaube aber, oder das ist zumindest meine These, dass so die Rollen, die man in der Schule einnehmen kann, einigermaßen gleich geblieben sind. Welche Rolle hast du denn eingenommen?
Als Schüler oder als?
Als Schüler.
Als Jester, als Schüler.
Als Jester, die zur Schule geht.
Erstmal glaube ich so mit der Rolle, dass in den 70er, 80er Jahren die Rolle Schüler-Lehrer extremer war. Dass wir, wenn ich vergleiche oder sehe, wie viele oder wie alt der Lehrer-Pädagoge jetzt ist, hatten wir wirklich geschädigte alte Säcke und alte Tanten. Wobei ich das gar nicht schlimm finde, weil auch unter denen gab es im Kopf Junggebliebene. Und das ist so mein Ansatz. Es hat alles nichts mit dem Alter zu tun. Aber die Rolle Schüler-Lehrer war was mir gestunken hat, was ich furchtbar fand. Ich fand meine Schulzeit unbefriedigend. Ich habe mich immer gesehen, dass ich unter dem Potenzial oder nicht mich entfalten kann. Mir hat Lernen nicht Spaß gemacht in der Schule, weil es sehr theoretisch war und ich mich bis heute für einen praktisch denkenden, handelnden Menschen sehe. Ich empfand wahnsinnig viel Ungerechtigkeiten und habe mich immer eingesetzt, egal ob die Schüler gut oder schlechter waren als ich, aber für diese Gerechtigkeit. Das fand ich, dass wir als Schüler alle in einen Topf geworfen worden sind und alle immer verantwortlich waren für irgendwas, was passiert ist. Ich fand, dass die Lernmethoden keinen Spaß gemacht haben, die Art und Weise, wie uns Wissen vermittelt worden ist, dass es nichts mit dem Leben zu tun haben. Wenn ich jetzt böse bin, würde ich sagen, das ist wie wenn man heute in die Kirche geht, dass man die Predigten nicht versteht, weil sie nicht der Zeit angemessen sind. Oft, was auch manchmal gibt es natürlich Ausnahmen. Also meine Schulzeit war eher blöd. Das Schönste daran war für mich die Begegnung mit Freunden und Menschen. Also diese Gruppendynamik, das hat mir Spaß gemacht. Geprägt hat mich aber auch, oder was ich manchmal vermisse oder worüber ich heute lache, dass ich finde, in der Schulzeit gab es immer so Situationen, wo man sich weggeschmissen hat vor Lachen, also, wo man so eine Leichtigkeit hatte und das
Lachflash.
War so der totale Lachflash, genau, wo ich dann gerne gebeten wurde, den Unterricht doch draußen weiter zu verbringen und dann,
und dann
in Folge noch 2, 3 andere Leute direkt folgten und wir hatten den tollsten Tag der Welt. Zurück zu dem, Schule fand ich doof, das war für mich einfach, es musste so sein, es musste gelernt werden, Hausaufgaben waren irgendwie nötig. Ich hatte wenig Eigenantrieb bis vielleicht zu so einem Moment, wo ich in einem Lehrer und Dozenten, Lehrer waren es eigentlich, Studienräte, eine Form von Mentor gesehen habe. Und das fand ich toll. Also ab dem Moment, wo es jemanden gab, weswegen ich in die Schule gegangen bin. Und das waren manchmal Mitschüler und manchmal war es halt auch genau der Lehrer. Und dazu gehörte zum Beispiel ein Geschichtslehrer, der auch schon in die Jahre gekommen war, der jedes Jahr in den Sommerferien mit dem Fahrrad von Düsseldorf nach Griechenland fuhr. Und das war so unser großes Vorbild. Und er kam dann immer nach den Sommerferien weiterhin mit kurzen Hosen zurück, weil er in keine Hose mehr passte, weil seine Waden zu dick waren. Und stand dann wirklich auf den Schultischen und erzählte uns was von Caesar und den Alpen und sonstigem. Und das fand ich wirklich immer so ganz, ganz beeindruckend und toll. Und da gibt es so vielleicht eine Handvoll Menschen und Lehrern, an die ich mich gerne zurückerinnere, die mich geprägt haben. Die so Vorbilder dann schon waren, wo ich gedacht habe, obgleich der Lernstoff immer der gleiche trockene ist, aber die es trotzdem süffisant, nett, unterhaltsam rüberbringen konnten.
Ja, ich glaube, es ist ja also so, die Botschaft mag dieselbe sein, aber man kann sie ja, wie du schon sagst, auch unterschiedliche Arten und Weisen rüberbringen. Und wahrscheinlich ist das auch am Ende irgendwie der Kern dazu, ein guter Lehrer zu sein, wenn man sich wirklich für sein Fach interessiert. Aber das ist wahrscheinlich, also nicht nur wahrscheinlich, das ist ja fachübergreifend und berufsübergreifend so, wenn du dich richtig dafür interessierst und dafür brennst, dann bist du besser und wirst anders aufgenommen, als wenn du eigentlich eher so da reingedrängt wurdest.
Das stimmt.
Mehr schlecht als recht. Na gut, aber dann ist die Schule ja auch irgendwann vorbei.
Ja.
Und dann, wie ging es dann weiter? Was hat die Jester dann gemacht, die dann ein Abitur in der Hand hatte, nehme ich an?
Ja, also dann, der geprägt immer schon, ich habe sehr gerne gebastelt. Also es hieß, glaube ich, wirklich gebastelt. Es war nicht, ich bin kreativ, sondern ich habe gerne geräumt, gebastelt, mir Sachen ausgedacht. Für mich war recht früh klar, dass ich entweder Architektur oder Design studieren möchte. Es ist dann bei Design geblieben oder auf Design, Industriedesign hinausgelaufen, weil Architektur zu viel mit Mathematik zu tun hatte, was ich mir nicht wirklich vorstellen konnte, in Richtung Statik erstmal sämtliche Semester Zahlen durchzuackern. Und dann habe ich mich recht schnell in Essen an der Volkwang-Schule für Industriedesign beworben, also eine Mappe gemacht, beworben, fühlte mich natürlich ganz großartig und auserkoren dazu. Habe dann 3 Tage lang einen Aufnahmetest und eine Prüfung gemacht, die ich auch erfolgreich bestanden habe. Dann war es leider so, dass es das ZVS gibt, zentrale Studienvergabe. Und das bedeutete, dass ich nicht sofort angenommen war, weil ich nicht aus dem Kreis Essen kam, sondern aus dem Kreis Düsseldorf Niederrhein und auf eine Warteliste kam. Und als absoluter Antibürokrat habe ich gedacht, das ist eine totale Frechheit, dass ich mich verausgabe, einen Test bestehe und jetzt nochmal auf eine Warteliste hoffen muss, dass ich irgendwann dran bin. Und aus diesem Zorn oder Groll heraus habe ich meine ganzen Sachen gepackt, also meine Mappe, meinen Personalausweis, meine Zeugnisse und meine Lieblingsstifte oder Malutensilien und bin mit der Ente nach Hamburg gefahren, wo meine Schwester gerade vorher einen Monat vorher hingezogen ist. Und habe gesagt, da gehe ich weg, da möchte ich nicht mehr hin, die sind alle gemein zu mir. Und landete dann in Hamburg, was ich bis dato nur von einem Urlaub her kannte. Und als ich hier angekommen bin, den blauen Himmel gesehen habe und die weißen Häuser Eppendorfs, dachte ich, hier will ich leben. Und habe ehrlich gesagt meine Pläne ein bisschen umgeswitcht und gedacht, Essen kann mich mal, die Volkwang-Schule auch. Die allerdings einen Monat später mir dann die Erlaubnis erteilte, dort anzufangen. Und dann war ich dickköpfig genug, dass ich gesagt habe, ich möchte das hier machen. Weil ich aber die Aufnahmezeit verpasst hatte für die also HAW oder HFBK, musste ich überbrücken und fand ganz zufällig eine Anzeige der Design Factory.
Stimmt, auch du bist ja Absolventin, also es wirkt fast so, als hätte ich, bis jetzt habe ich ja auch nur Leute, die mit der Design Factory zu tun haben, hier im Podcast gehabt, das wird sich noch ändern, aber es kommen eine ganze Menge gute Leute hier von der Design Factory.
Der Kreis schließt sich, Jan, Es ist wie Dark.
Das Nadelöhr. Es ist wie Dark, man kommt da nicht raus.
Nein, überhaupt nicht. Vielleicht ist das die Sprungschanze in die große Welt, wenn man hier in die DFI kommt, Design Factory. Genau, also damit fing alles an, 1991, was ich allerdings zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Ich habe mich, das war, also wie gesagt, die vordigitale Zeit. Man schrieb keine E-Mail, hallo, ich möchte gerne bei euch studieren, sondern es war ein Telefonanruf. Und mir wurde dann auf der anderen Seite gesagt, komm gerne vorbei, es läuft noch das aktuelle Aufnahmeverfahren. Und so traf ich auf den Schulgründer und den damaligen Schulleiter. Und der sagte, super Mappe, kannst hier anfangen. Was ich nicht wusste, ist, dass ich die erste Schülerin war. Also die Schule gab es noch gar nicht. Ich träumte von einem riesen Campus, so à la Fame, wo man dann in so einer ganz tollen Community ist und eine der Kreativen ist. Und ich war dann wirklich so eine der 10 Kreativen. mit der die Schule angefangen hat. Also so die Schülerin oder Studentin der ersten Stunde. Und dann nahm das seinen Lauf.
Spannend, spannend. Wie war diese Studienzeit für dich? Wie habt ihr damals Kreativität gelernt oder gelehrt bekommen? Wie ist das gewesen?
Für mich war die Studienzeit so, dass ich ganz glücklich war, an einem Ort zu sein, was ganz schnell ein Zuhause für mich geworden ist, wo ich Kreativität empfunden habe. Und anders als Schule, was du vorher fragtest, wie mich die Schule vielleicht geprägt hat, fühlte ich mich verstanden. Ich konnte mich entfalten, was ich super toll fand, und habe die Schule gesehen, dass es ein Ort, also gerade die Design Factory, dass es nicht der Ort ist des Belehrens, sondern des sich Entdeckens. Und das hat mich sehr fasziniert, und es war eigentlich wie so ein Zeitloch, in das ich gekommen bin. Also ich sehe das manchmal aus der Perspektive jetzt 30 Jahre später, dass ich mich versuche, in die Studenten hier reinzuversetzen, und es gelingt mir nicht wirklich, sondern immer denke, ich war doch selber da. Und ich habe diesen Ort wirklich gesehen, wo ich sehr gerne verweilt habe, was über die ganz normalen Unterrichtsfächer, die teilweise immer noch ähnlich sind, gerade im Grundsemester, dass es immer wieder Workshops und Gruppen gab, wo wir eigentlich tolle Projekte machen konnten. Und auch semesterübergreifend dann später die Semester, die nach mir gekommen sind, sehr viel Kontakt hatten, immer wieder zu jüngeren Leuten. Der damalige Schulleiter Gerrit Ahn oder Schulgründer auch, für den war das wichtig und gehörte zur DNA der Design Factory, dass wir echte Kreative rausgepickt bekommen haben. Dazu gehörte zum Beispiel Matthias Schultheiß, was in den 2000er Jahren ein großer Comiczeichner war, oder David Carson, der immerhin schon dreimal irgendwie bei uns ein- und ausging. Also man hatte wenig Berührungsängste mit wirklich irgendwie diesen Koryphäen draußen. Und das, ich wusste es damals nicht so zu schätzen, aber im Nachhinein denke ich einfach so, das ist super. Also wir haben sehr klar unser Ding gemacht. Wir haben recht früh irgendwie auf Comic gesetzt. Wir waren eine der ersten Schulen, die die Digitalisierung dahin mitgemacht hat, dass die Schule komplett mit Apple-Rechnern ausgestattet wurde, was nicht so ganz selbstverständlich war.
Wir auch nicht so ganz günstig.
Nee, auch nicht ganz günstig. Also reichlich ist das Mindeste, und das Gute ist gerade gut genug. Das gehörte dazu. Es war so sehr Campus untypisch, es war eher wie so eine kleine, wirklich Factory, in der was entstanden ist, was ganz schön war.
Eigentlich fast noch so wie heute.
Sehr schön, danke. Kleine Schleichwerbung am Rande.
Kleine Schleichwerbung. Naja, und dann irgendwann, wenn man hier studiert, ist es ja auch vorbei. Im Moment, ich bin erst im September fertig.
Ja.
Und mir wird so, oder mir und meinen Mitabsolventen wird ja die Perspektive in Aussicht gestellt, dass wir alle erstmal bis nächstes Jahr keinen Job bekommen. Wie war die Perspektive, als du hier fertig warst? Was hat man euch gesagt? Hat man euch irgendwas gesagt, oder hat man, also so irgendeine Perspektive muss man euch ja vor Augen gestellt haben.
Die Zeit war damals insofern anders, als es die Hochzeit der Werbung war, Ende der 90er Jahre. Also aus allen Agenturen entsprangen neue Agenturen. So, es gab Scholz & Friends als größte und BBDO und Springer-Jacobi, und aus Springer-Jacobi sind dann die ganzen Jungen von Matz und Kemper, Trautmann und Sonstiges hervorgegangen. Und ehrlich gesagt, wir haben uns gar keine Gedanken gemacht. Was sich aber sehr unterschieden hat für mich auch, ist, dass eigentlich für mich kam nur in Frage, man geht in die Werbung. Also man hat Kommunikationsdesign studiert und man wurde Werber, also Grafikdesigner, so ganz platt und ganz trocken. Mhm. Und obgleich wir wenig Vorstellungskraft hatten, was es bedeutete, dann in der Agentur zu sein, stellte ich mir das dann so vor, man ist ganz, ganz wichtig. Man ist schwarz angezogen, man sieht cool aus, und irgendwann fährt man Porsche und hat dickes Geld. Und so fühlte sich Werbung irgendwie so dann an. Also die großen Etats waren irgendwie so schick und wichtig. Und es ist was eingeführt worden, was ich eigentlich auch jetzt in meiner Rolle als Schulleiterin weiter durchsetze, ist, dass zur Abschlussprüfung immer externe Prüfer eingeladen worden sind. Das heißt, ich hatte dann das Glück, dass in meiner Prüfung zwei Kreativdirektoren und Geschäftsführer aus den Agenturen, namhaften Agenturen saßen. Und ich hatte das Glück, dass ich sofort eine Stunde nach dem Abschluss eigentlich einen Job hatte. Und das war so mein erster Job bei KNSK BBDO. Zu dem Zeitpunkt ging es eigentlich vielen Leuten so. Also natürlich ging es nur mir so. Ich hatte 6,5 Leute. Nein, aber es war nicht untypisch, dass so eine Schule gesucht wurde, um halt junge Leute zu rekrutieren. Und das war dann eigentlich so mein Anfang auch in die Businesswelt da draußen.
Und wie ging es dann weiter? Dann ist man irgendwann, das ist man erstmal Junior, war wahrscheinlich auch damals so.
Genau, erstmal.
Und dann Wie war das dann in der Hochzeit der Werbung?
In der Hochzeit der Werbung war das so, es gab eine richtig krasse, knallharte Hierarchie. Das heißt, es gab die Praktikanten, die wirklich Kaffee kochen mussten und total ignoriert wurden. Dann gab es die Grafikdesigner, dann gab es die Junior-Art-Direktoren, dann gab es die Art-Direktoren, dann gab es die Senior-Art-Direktoren und dann gab es vielleicht die Kreativdirektoren und dann wurde man zur Geschäftsführung. Dann gab es natürlich die unterschiedlichen Sektionen, irgendwie von Bildredaktion über Texter, über Arter, Reinzeichner, Herstellung, Kontakter und sowas alles. Bei mir war das so, ich war Junior-Art-Direktor, also so kurz über irgendwie so einem Praktikanten, hatte einen wahnsinnig netten Art-Direktor, einen schwierigen Kreativdirektor. Die Agentur hatte gerade den Etat VW gewonnen, mhm. was sehr natürlich immer ganz, ganz aufregend ist, also den Pitch gewonnen. Und es war richtig, ja, so Hochdruck. Also man fing morgens um 8 Uhr an und man ging wirklich nachts um 2 nach Hause. Und es war für mich wahnsinnig unbefriedigend, weil ich das Gefühl hatte, ich sprudel über vor Kreativität und man ist wie so ein Teenager so am Höhepunkt irgendwie so seiner Impulse und man kann die nirgendwo lassen. Also eigentlich wurden wir in der Form eigentlich nur benutzt, immer beschissenes Stockmaterial aus Stockbüchern zu suchen, also noch nicht mal digital online.
Damals Stockbücher.
Genau, richtig, hört, Bücher. Das heißt, man wurde irgendwie so ungefähr eingeschlossen ins Atelier. Da war eine Wand 10x10 Meter und man kriegte dann solche Aufgaben wie: Schau dir die Bücher mal durch und finde mal das alte Rentnerpaar am Kicker. Und dann kann man sich vorstellen, ja, das hat bestimmt der ein oder andere Fotograf 100-mal fotografiert.
Alter. Und als ich meine, heute sind wir schon, die meisten von uns sind ja nach 10 Minuten entnervt, wenn sie die einschlägigen Stock-Agentur-Webseiten einmal durchhaben und das Bild nicht gefunden haben, dann denken sie schon, ja, wir brauchen Budget, das müssen wir shooten. Aber wenn man sich überlegt, da ist ein Archiv mit Regalen, Meter für Meter, zig hunderte Meter und da sind Bücher drin und dann musst du da ein Bild raussuchen.
Und dann vielleicht als so ehrgeiziger Mensch denkt man, ich finde es, nach weiteren Stunden und zum 5. Mal gleiche Bücher oder selbe Bücher durchgeblättert, wusste man, man wird es nicht finden, war man natürlich frustriert. Und irgendwie hatte ich zwischendurch immer das Gefühl, das ist so ein bisschen Beschäftigungstherapie oder Schikane. Und dann war es aber auch so, wenn man Ähnliches gefunden hat oder mit Hilfe von Photoshop hätte Dinge zusammensetzen können, sagte dann der Artdirektor, du, wir können auch irgendein anderes Motiv nehmen. Und das war natürlich völlig frustrierend und beschissen. Das war so
Mittelfinger ins Gesicht.
Genau. Also ganz cool ist es dann natürlich, wenn man feststellt, dass man an einem Flyer gearbeitet hat oder an einer Kampagne und man fährt dann durch die Straßen Hamburgs und sieht seine Ergebnisse. Mhm. Auch wenn es vielleicht nur der kleine Freisteller ist, den man drauf montiert hat. Oder dass man das SPD-Logo noch ein bisschen weiter nach links oder rechts gerückt hat. Oder das Volkswagen-Logo mit einem Schatten versehen hat oder den Schatten weggenommen hat. Dann kann man der ganzen Familie erzählen, was man gemacht hat.
Ja.
Die verstehen es trotzdem nicht, aber ich war damals mega, mega stolz. Es hat nicht ganz gereicht, dass ich gedacht habe oder mich überzeugt hat, in der Werbung zu bleiben. Und ich bin nach 1,5 Jahren einfach gegangen. Also ich kam aus einem Urlaub wieder, zu einem wohlverdienten, nach 1,5 Jahren mache ich auch mal Freizeit. Und habe dann gedacht, also Werbung ist sowas von beschissen, das will ich nie wieder machen. Und lief dann eigentlich direkt vom Urlaub über den Flur zu meinem Chef und sagte, und er sagte, du möchtest kündigen. Und ich sagte, ja, genau. Und er sagte, das ist lächerlich. Ich sagte, nein, das möchte ich einfach machen. Und dann sagte er, so verstehe ich nicht, finde ich schade. Aber wenn du das machen möchtest, dann musst du deinen eigenen Weg gehen. Und dann habe ich tatsächlich nach 1,5 Jahren gesagt, das möchte ich so nicht. Das verstehe ich nicht. Das ist nicht die Vorstellung von Kreativität, die ich machen will.
Krass. Und dann bist du in die Verlagswelt gegangen, richtig?
Dann bin ich in die Verlagswelt gegangen. Dann sagte mir jemand, nämlich ein befreundeter Artdirektor, pass mal auf, wenn Werbung etwas nicht deinen Vorstellungen entspricht, dann kann ich mir vorstellen, dass du sehr gut in die Magazinwelt, also als Editorial Designerin arbeiten möchtest, könntest, würdest, weil da hast du jede Woche, jeden Monat so ein Erfolgserlebnis, weil das erscheint am Kiosk. Mhm. Also alles, was korrigiert worden ist, alles, was für gut befunden ist, wird irgendwann rausgeschickt, gedruckt und du kannst es nicht mehr wieder revidieren, du kannst dich für deine Fehler schämen, aber irgendwie ist das sehr befriedigend. Und das habe ich dann ausprobiert und hatte das Glück, dass ich innerhalb von, ich glaube, 2 Monaten Artdirektorin von damals einem der auflagenstärksten Frauenmagazine Deutschlands war, nämlich der Petra, was eher so die Generation X oder der Babyboomer, der Späten kennt, also viel weniger wahrscheinlich Generation Z oder vielleicht also noch die Generation Y.
Das könnte genau. Einerseits daran liegen, dass ich keine Frau bin, andererseits ist ich Generation.
Ich glaube, es passt. Bin. Genau, vielleicht. Ich hab die Arbeit geliebt, ich fand es toll. Es war genau wie mein Kollege oder Freund sagte, das war so mein Metier, es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Es ist heute noch so das Segment oder die Form von Design, die ich befriedigend finde, weil es sehr, sehr weitläufig ist. Es hat was mit Auge zu tun, das heißt mit Fotografen zu arbeiten, mit Kreativität zu tun, dass man Geschichten erzählt, mit Text zu tun, mit Inhalten zu tun, mit Gestaltung, mit Freiraum, mit Produktion letztendlich auch. Packaging-Design zu haben, weil man jedes Mal irgendwie so ein komplettes Magazin von Inhalt über irgendwie Cover gestaltet. Und das fand ich super. Und das wurde dann für die nächsten fast 25 Jahre wirklich so mein Metier, wo ich mich sehr zu Hause gefühlt habe, wo ich sehr gewachsen bin. Was eine gute Plattform war und Vorbereitung.
Also hast du dann am Ende doch irgendwie den Job gefunden, wo man alle Skills, die man im Studium so sich über 3 Jahre rangeschafft hat, anwenden kann.
Mindestens. Oder vielleicht den Job, der mir erstmal zeigt, ich habe eine gute Grundlage bekommen durch das Studium und ich glaube, das ist nicht nur beim Kommunikationsdesign, sondern auch als Architekt oder wahrscheinlich auch BWLer oder wenn du Versicherungen machst, letztendlich die Praxis kriegst du echt nur in deinem Tun und in deinem Job und auch in diesem Alltag, dass man immer wieder irgendwie so wächst, dass man gute Chefs hat, dass man gute Kollegen hat, die einen korrigieren oder auch von denen man abgucken kann. Auf jeden Fall ist das ja der Ort gewesen und das Metier gewesen, was richtig ist.
Und dann schließt sich der Kreis. Dann waren auch die Verlage es irgendwann nicht mehr.
Dann schließt sich der Kreis.
Und dann bist du zurück an den Anfang, an die Design Factory. Ja. Und hast den Bums gekauft. Nee, aber erzähl mal, wie war das? Wie ist das also gekommen, dass man dann die Designschule, auf der man selber war, übernimmt?
Ganz kurz und knapp ist das, irgendwann war es dann vorbei. Ich habe gedacht, ich räume mal das Feld des Editorial Designers und es muss um was anderes gehen und eigentlich so eine Selbstreflexion, was macht mir denn eigentlich am meisten Spaß? Und ich glaube, an den Punkt kommt jeder irgendwann, dass er sagt, das habe ich jetzt gemacht, das kann ich gut, da bin ich routiniert und was möchte ich denn noch erreichen oder wie lange mache ich das denn oder möchte ich das noch machen? Und ich habe gedacht, es langweilt mich total und es kann nicht sein, dass ich die Biografien von Promis besser kenne als von meinen Freunden und eigentlich, dass mein Freundeskreis nur noch meine Kollegen sind, weil ich gar keine Zeit mehr habe und ich war so ein bisschen ausgebrannt und leer und dachte, ich möchte frei sein, ich möchte nochmal was anderes machen und habe dann ganz stark überlegt und an mir gearbeitet und festgestellt, das, was mir immer Spaß gemacht hat, ist neue Leute auszubilden, bedeutet als Artdirektor beim Verlag hat man es immer mit Praktikanten und Werkstudenten zu tun und Nachwuchsdesignern, das fand ich super, super toll. Es hat mir am meisten Spaß gemacht, mit einem Team zu arbeiten, also für mich war irgendwann nicht mehr wichtig, das Ergebnis am Kiosk, sondern eigentlich auch, wie ist die Stimmung, also wie sind wir da hingekommen. Und dann erinnerte ich mich, dass ich schon recht zeitnah nach meinem Studium hier an der Design Factory gefragt worden bin, ob ich unterrichten möchte, dass mir auch das Unterrichten total Spaß gemacht hat. Und irgendwie lag es dann total nahe, dass ich mal wieder bei der Design Factory anfrage, obgleich sehr viel und immer steten Kontakt mit der Schule und zu der Schule gehalten habe, ob ich nicht mal wieder unterrichten darf. Und das war genau der richtige Zeitpunkt, dass gesagt wurde, klar, super, komm vorbei, aber als erstes kannst du Prüfungen abnehmen und vielleicht hast du nicht Lust, irgendwie dich hier ein bisschen mehr einzubringen. Und ich dachte, das ist toll. Die Schule hatte sich mittlerweile ein bisschen verändert, die war umgezogen. Wir waren 20 Jahre lang die Kiezschule auf der Kastanienallee, also eher die Punker unter den Kommunikationsdesignern und waren jetzt die neu angekommen irgendwie an der Elbe, also ein bisschen schickimicki-mäßig. Die Schule hatte sich verändert, es gab wenig alte Kollegen, also die ich kannte, aber von den Kollegen waren es viele ehemalige Schüler, die ich wieder getroffen habe. Und ich habe sofort so ein wohliges Zuhausegefühl gehabt. Und das fand ich irgendwie so ganz schön festzustellen, dass eigentlich dieser Spirit der Design Factory immer noch da war. Und als ich dann unterrichtet bzw. auch Prüfungen abgenommen habe, gab es einen Wandel von der Schulleitung. Also der Schulleiter musste leider gehen, weil er krank war oder konnte nicht mehr weiter praktizieren. Der hatte die Schule kommissarisch weiterlaufen lassen, aber die hatte eigentlich gar keine Leitung mehr, was ich finde, was man gemerkt hat. Und dann wurde ich eigentlich recht schnell gefragt, ob ich Lust hätte, das zu übernehmen. Also habe ich 2-3 Jahre als Schulleiterin dort die Funktion übernommen. Was ein bisschen merkwürdig ist, wenn man als kreativer Mensch eine Schulleitung hat. Also das merkt man dann immer an Menschen, die einen kennen, die fragen, was machst denn du jetzt? Und dann sagte ich Schulleitung und dann wurde man in so eine Beamtenrolle gesteckt und alle fragten, ist das nicht ein bisschen dröge und sehr administrativ? Und dem war gar nicht so. Also ich fand es super, super spannend. Ich fand die Zeit spannend oder finde die Zeit spannend. Es ist nämlich genau jetzt und Jan, dann kommen wir auch auf dein Projekt, zu sehen, wie ein Generationswechsel stattfindet, wie all das, was für mich damals stattgefunden hat, wichtig war, das war nicht mehr so. Sondern die Schüler waren nicht mehr, dass ich mich zum Beispiel hinstellen konnte und sagen konnte, Magazine werden so gemacht, sondern es fing damit an, dass die Schüler keine Magazine mehr lesen und keine Magazine mehr kaufen. Mhm. Und ich wurde konfrontiert mit Dingen, von denen ich mir nicht vorstellen konnte, dass sie so in einem Wandel sind. Und gleichzeitig aber dieser Input von euch, von der neuen Generation zu sehen, wie schnell die Welt sich da draußen verändert. Das war toll. Jetzt zurück zu deiner Frage. Ich habe das 3 Jahre gemacht und habe dann festgestellt, ich bin keine Person, die gerne angestellt ist oder für jemanden arbeitet, sondern ich möchte, dass es meins wird, dass ich das alleine mache und habe dann einen Vorschlag gemacht, ob es nicht viel kluger wäre, die Design Factory wieder in inhabergeführte Verhältnisse zu bringen. Und habe dann vor jetzt 6 Jahren, also 2014, 15, die Schule übernommen als eigene GmbH und sozusagen mein eigenes Unternehmen.
Glaubst du, das ist das Geheimnis einer erfolgreichen, also eins der Geheimnisse einer erfolgreichen Designschule, dass der Inhaber auch da wirklich an der Spitze steht und dass das für den nicht nur so eine Gelddruckmaschine ist, wie es andernorts vielleicht ist?
Ich würde das sogar erweitern, dass es nicht nur das Geheimnis einer Schule ist, sondern eines zumindest im Moment erfolgreichen kleinen Unternehmens. Also wenn wir in die Größe gehen, wo andere finanzielle Kategorien stattfinden, sicherlich nicht. Ich glaube aber, dass kein Geschäftsführer wirklich selbst und ständig und mit so einer Passion etwas weiterführen kann, wie derjenige, der es gegründet hat und der ein ganz anderes Interesse hat. Und der sich natürlich dann auf kurzen Wegen sofort durchsetzen kann. Also sehr undemokratisch einfach sagt, das funktioniert nicht mehr so, wie wir das jetzt besprochen haben, wir machen es mal anders. Oder vielleicht auch mutig genug ist, weil letztendlich würde ich meine kleine Firma in den Sand setzen. Ich trage zwar die Verantwortung für meine Kunden, was die Schüler sind,
ja,
aber ich glaube, der Erfolg heutzutage so ein Unternehmen zu haben, ist zu schauen, was draußen passiert und trotzdem so ein Urvertrauen zu haben und vielleicht ein Gespür für Zeitgeist zu wissen, wo man hingehen möchte. Und das finde ich das Spannende.
Und dann gab es den ersten Tag irgendwann, wo du hier morgens reinkamst.
Ja.
Und es war dein Laden. Wie war das?
Also ich glaube, der hält immer noch an. Ich kann es manchmal nicht glauben. Also ich merke dann eher, dass Leute sagen, wow, das ist ja ganz schön fett oder cool.
Ja, jetzt gerade, man muss ja auch sagen, die Design Factory ist ja jetzt ein drittes Mal umgezogen. Und zwar hier genau in die Sternschanze. Und das ist ja nochmal moderner und fetter und cooler als vorher.
Ja. Ich glaube, der Umzug oder ich weiß, dass der Umzug sehr, sehr wichtig war. Das ist so eine ganz große Hürde für mich gewesen, es wirklich zu meinem zu machen, dass auch die Räume von mir ausgewählt sind und auch dementsprechend, wie ich gerne wahrscheinlich zur Schule gegangen wäre, dass es nämlich nicht schulisch ist, nicht mit Frontalunterricht, sondern dass wir uns Räume suchen, wo wir sitzen möchten. Ich sitze gerade mit Jan in einem Raum, der hier in der Schule der Rosa-Raum heißt. Jan hat passend dazu heute sein rosa T-Shirt
an. Und jetzt eine rosa Hose.
Genau, also wir sind richtig pink. Also seitdem ich den Schlüssel hier in der Kampfstraße bzw. Sternstraße benutze und meine Räume aufschließe, fühlt sich das wirklich an wie meins und das auch manchmal wirklich wie Stolz. Ich freue mich aber am meisten darüber, mit was für einer Entspanntheit trotz der Corona-Zeit, in der wir leider ja immer noch irgendwie so sind oder Einschränkungen haben, hier vereinzelt die Schüler sind und sich wirklich wie in so einer WG wohlfühlen. Und das fühlt sich total toll an.
Das stimmt. Das ist auch tatsächlich so. Also wenn man hier reinkommt, dann sitzen hier irgendwie verteilt Leute, jeder arbeitet, man kann mit jedem sprechen. Es ist so, auch egal in welchem Semester irgendwer ist, das ist wirklich sehr, sehr gut. Also das schaffen auch nicht alle so. Aber lass uns nochmal kurz bei deiner Vision bleiben, als du das hier übernommen hast. Du hast ja, das ist ja, du erhältst ja dann nicht nur irgendwie eine Schule, sondern auch damit gleichzeitig einen Bildungsauftrag. Und ich glaube, dass es dann relativ wichtig, sich eine Vision zu bauen, wie man denn Menschen ausbildet. Weil du hattest ja irgendwie hier eine Bildung genossen, aber du hast ja selber gesagt, da sind irgendwie 30 Jahre oder 25 Jahre vergangen zwischen dem Tag, als du hier angefangen hast und dem Tag, als du das übernommen hast. Mhm. Und was war deine Vision? Was hast du dir vorgenommen, anders zu machen oder neu zu machen?
Erstmal wollte ich dich fragen, du hast mir ja so eine Frage oder eine Mail geschrieben, ob ich Lust habe mitzumachen, und hast unter anderem den Satz reingeschrieben, Bildung ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen, gesunden Zukunft. Da war meine Frage, hast du das behauptet, geschrieben oder hat das jemand gesagt?
Das habe ich gesagt. Das ist meine Meinung. Also auch nee, und gar nicht so, also so einerseits natürlich individuell gesagt, weil ich glaube, ein Mensch, der sich fortbildet und der irgendwie im Leben weitergeht, der wird gesünder und erfolgreicher sein, vor allem mental gesünder. Und andererseits ist das aber auch, wenn das alle machen, dann hat das einen total großen Impact auf die Gesellschaft. Dann haben wir als Gesellschaft, als Welt ökonomisch und ökologisch eine gesunde und erfolgreiche Zukunft.
Ich empfand, als ich den Satz gelesen habe, dass da einiges drinsteckt oder natürlich die Kernaussage dessen, dass das aber auch die Basis ist für mich, gerade in diesen ganzen Influencer-Zeiten, dass ich oft Bildung vermisse. Bildung oder die vermisste Bildung ist oft ein Thema zwischen den Kollegen und mir oder Freunden, Kollegen, Dozenten und mir, dass wir sagen, es ist schade, dass Bildung nicht vermittelt wird. Gewachsene Bildung, das heißt nicht auswendig gelerntes oder die Morgende, die wir bei Insta oder Facebook irgendwelche weitergeleiteten Texte lesen und sagen, das ist jetzt die Bildung für den Tag, sondern vielleicht sich zu überlegen, was ist meine Meinung dazu?
Genau,
was
ist mein Fundament? Das ist ja der Punkt. Also früher war ja Bildung einfach nur Daten, Wissen in Form von Daten irgendwie abrufbar in seinem Gehirn verfügbar zu haben. Und das ist ja aber heute, also das ist gar nicht mehr nötig. Ich kann mein Handy aufmachen und kann das gesamte Wissen, was jemals in der Welt gesammelt wurde, über Google abrufen. Mhm. Also heute muss ja Bildung dann irgendwie ein bisschen was anderes leisten und sein.
Genau, und für mich ist das eine Mischung aus Kultur, also ja wirklich Kultur, Verständnis für sich selber, wer bin ich eigentlich, was habe ich für eine Meinung und wo möchte ich hin, plus die Verantwortung, die ich trage, in einer Gemeinschaft zu leben. Und vielleicht, um die Frage zu beantworten oder auch diesen Podcast hier zu nutzen, was mitzugeben, was die Bildung angeht oder für die Design Factory und die Institution. Ich sehe die Veränderung einer Schule oder ich möchte manchmal lieber, dass die Design Factory College genannt wird, wie es im Englischen funktioniert und nicht Schule, weil das so einen schlechten Beigeschmack hat. Aber eigentlich, dass das alles egal ist. Also you name it, wie das Baby heißen wird. Also wir nennen es Design Factory. Und für mich ist das die Idee dahinter, einen Ort zu schaffen, wo sich die Menschen entfalten können, die Eigenverantwortung haben, die Verbundenheit empfinden für den Ort, für die Sache, aber auch für den Menschen, also für das Team, was sie haben. Und das stärkt letztendlich den Teamgeist und bildet für mich die Grundbedingung des menschlichen Daseins. Und wenn das genauso verstanden wird und weitergelebt wird, kann ich mir vorstellen, ist es eigentlich sogar egal, ob man an einer Design Factory Kommunikationsdesign, Fotografie, Film, ob man hier Philosophie, ob man Psychologie studieren würde, sondern dass wir die Menschen fähiger machen oder stark machen für draußen, dass wir als Design Factory auch so eine Haltung entwickeln und so gestärkt eigentlich die Absolventen rausgehen können und sagen, also A, ist es nicht mehr so, dass irgendwo Stellenanzeigen sind, UX-Designer, UI-Designer, Grafikdesigner, Artdirektor gesucht, sondern man wird sich vorstellen, weil man weiß, was man kann und sicherlich auch weiß, was man nicht kann. Mhm. Und man wird wissen, dass man in einem richtigen Unternehmen oder in einem richtigen Team arbeiten wird. Und das ist so meine Vision, dass es erstmal so eine Ruhe bedarf nach der ganzen Schulzeit und diesem Druck herauszufinden, wer bin ich denn überhaupt und wo möchte ich hin?
Also ist deine Strategie praktisch, hier einen Ort der Selbstentfaltung zu schaffen und nicht den nächsten Schlauch, durch den man gejagt wird, wo jeder dasselbe machen muss, wo jeder dasselbe Curriculum durchläuft, wo jeder nach denselben Kriterien bewertet wird, wo jeder, der aus dem Musterfeld gleich als Gefahr für das gesamte System angesehen wird, verstehe ich das richtig, das ist die Strategie, die du verfolgst. Wie machst du das? Wie? Was sind so, ich meine, du schaffst ja, du baust dieses Curriculum hier auf, du überlegst dir irgendwie, wie muss das aussehen hier, damit das vernünftig funktioniert, wie müssen Prozesse sein? Was machst du dir dafür Gedanken?
Also die erste Erkenntnis war vor, ich glaube mittlerweile 2 Jahren, dass man nicht alles alleine machen kann. Also man kann Schulleiter sein, ich verfüge nicht über eine Manpower von 10-12 Leuten, sondern es gibt immer eine Assistentin, die für die Verwaltung zuständig ist, auch die Koordination mit Studenten. Es gibt einen ITler, einen Facility-Menschen. Und dann habe ich gedacht, dann gibt es den Stamm an Dozenten und wir haben im Moment 40 Stück und mit denen zusammen arbeite ich. Und weil jeder Dozent letztendlich so der Fachmann für sein Gebiet ist, funktioniert das schon alles. Vor 2 Jahren habe ich festgestellt, dass ich ganz schön viel irgendwie auf meinen Schultern laste und merke, das wird so eine One-Woman-Show und irgendwie ist das doof, weil es sehr selbstverliebt ist und weil ich damit so den Ton vorgebe und so tue, als wüsste ich alles oder wüsste die Richtung. Und habe mir habe eigentlich ein Glück gehabt, dass ein Künstler, nämlich Nia Alon, um die Ecke kam. Wir haben uns zufällig bei einer Vernissage getroffen, der unzufrieden war mit seiner vorherigen Position und sagte so, wir machen das zusammen. Und einmal stießen dann der Designer mit dem Künstler zusammen, nämlich ich als Editorial Designerin oder Kommunikationsdesignerin und der Freigeist Künstler. Mhm. Und ich merkte, das inspiriert sich. Und das finde ich gerade so die letzten Jahre entwickelt sich das immer mehr, dass die Designer sich mal ein bisschen locker machen müssen. Also und vielleicht von dieser Freiheit des Künstlers und auch dieser Provokation sehr profitieren können. Und mit Nir zusammen habe ich das erste Curriculum aufgesetzt, dass wir gesagt haben, es bleibt, egal was für ein Designer du wirst, du brauchst das Grundwissen. Du brauchst die Grundlagen, die für uns fundiert sind in schon der Bauhauslehre. Da mussten wir uns gar nicht großartig anstrengen, sondern wir wussten einfach so, es gibt Sachen, die sind immer gleich, wenn du Designer werden möchtest. Dazu gehört Form und Farbe und Typografie, visuelle Sprache, Bildsprache, natürlich Theorie in Kunstgeschichte und Designgeschichte. Fotografie gehört dazu und Film. Und wenn man das erstmal verstanden hat, was das Fundament ist, dann kann man weiterfliegen, dann kann man sich spezialisieren und weitergehen. Und so habe ich sukzessive mit Nir zusammen daran gearbeitet. Wir haben uns immer wieder in Frage gestellt. Es gab natürlich manchmal so Unruhen auch von Semester zu Semester, dass wir festgestellt haben, manche Sachen funktionieren nicht. Dann haben wir festgestellt, wir brauchen noch mehr Unterstützung. Es unterscheidet sich das Grundsemester zum Hauptsemester. Das heißt, wir haben uns nochmal 2 Dozenten dazu geholt, die uns unterstützen, sodass ich jetzt einen Stamm von Koordinatoren habe, die nur dazu oder dafür da sind, wirklich zu gucken im Unterricht für die Menschen, passt das denn alles? Und weiter, glaube ich, gelingt mir das sehr modern oder visionär, diese Schule zu führen.
Tut es auf alle Fälle, also es gelingt hier. Ich kann dir sagen, als jemand, der hierher gewechselt hat von woanders, dass das ein Unterschied wie Tag und Nacht ist. Woanders ist es einfach nur die Weiterführung einer Schule, die genauso wenig individuell ist und genauso wenig mit irgendwie neuen Methoden arbeitet wie unser normales Schulsystem. Genau. Eben auch. Und hier ist das ist ganz anders. Und ich glaube, dass all das, was sich dort nicht findet, findet sich in dem wieder, was du gerade gesagt hast, weil du es nämlich schaffst, hier eine individuelle Bildung reinzukriegen. Und weil du nämlich darauf eingehst oder wir hier an der Design Factory, ich glaube, das bist nicht nur du, sondern du hast diesen Rahmen geschaffen, in dem wir alle gemeinsam darauf eingehen können, dass eine Generation heute, also ich mit 22, lerne ganz anders als du mit 22.
Total.
Und dass man sich jedes Jahr wieder und jedes Semester wieder dieser Herausforderung stellt, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Geheimnis hier.
Vielleicht ist das Geheimnis auch wirklich, was und wie du geprägt worden bist. Also später stellt man fest, dass Beziehungen funktionieren, wenn man ein ähnliches Elternhaus hat oder aus einem ähnlichen Elternhaus kommt oder aus einer ähnlichen Familie. Was mich hier geprägt hat in der Design Factory, ist, dass die Schüler, Studenten immer die Schule mitgestaltet haben. Ich erinnere damals, als wir, ich glaube, im 4., 5. Semester waren, wie vorhin schon gesagt, Comiczeichnen gerade so Avantgarde war und das erste Mal der Comic-Salon nach Hamburg kam, haben wir uns mit Teams oder noch nicht mal Teams, sondern einfach mit unseren Kommilitonen hingesetzt und für 24 Stunden, 48 Stunden und teilweise noch mehr eingeschlossen und wir haben einfach nur gezeichnet und das war unsere Welt und das war früher wie Ferienlager und das war wunderbar und haben dann unseren Dozenten gefragt, sag mal, Comic-Salon, hier können wir da nicht mitmachen. Also völlig selbst überzeugt von uns, also duellierend mit den großen Zeichnern der Branche. Wir haben es letztendlich geschafft, die Deichtorhallen-Dekoration zu machen, also 5x8 Meter Bilder.
Was ja schon eine Nummer ist. Also die Deichtorhallen sind schon eine Institution hier in Hamburg.
Und danach war es dann so, damit legten wir den Grundstein, dass die Design Factory die Comic-Schule war und wir kriegten Anfragen oder der Schulleiter kriegte Anfragen von Comiczeichnern, ob sie nicht unterrichten dürften. Und das ist natürlich super. Toll. Oder wenn wir festgestellt haben, der Unterricht, damals war es noch Freehand, ist total gähnend langweilig und es gibt doch jetzt schon Quark, dann wurde darauf reagiert. Und das schreibe ich mir auf die Fahne, das finde ich toll. Also egal, ob ein Jan oder eine Anne oder ob ein Chris oder Martin bei mir ins Büro kommt und sagt, du, ich habe da draußen was gesehen, können wir das nicht mehr machen? Dann sind wir offen dafür und versuchen auch von genau nämlich wieder so bei deinem Thema zu bleiben, Jan, auf die neue Generation einzugehen und mit euch zu wachsen. Das war vor 4 Jahren, hat eine Studentin, Sarah, ich möchte jetzt Sarah Wiener sagen, war sie aber nicht, Sarah Vogel, war schon ganz weit vorne mit VR und die machte ihre erste Abschlussarbeit, oder für uns die Design Factory, die erste Abschlussarbeit in VR, das war ein Experiment und das war für uns wahnsinnig viel PR, weil das gab es in der Form noch gar nicht. Mhm. Die so einen Meilenstein setzte. Und da sind wir immer am Puls der Zeit und gucken. Manche Dinge, die ziehen sich weiter durch, die finden wir spannend, die nehmen wir dann ins Curriculum auf. Und manche Sachen sind auch einfach Eintagsfliegen, dass man sich mal ausprobiert. Wir haben lange überlegt, ob wir zum Beispiel die Methodik vom Design Thinking richtig als Fach reinnehmen und haben dann aber festgestellt, eigentlich machen wir das schon in der Form. Und der Begriff ist einfach jetzt nur neu und hip. Und wir müssen das nicht aufnehmen, sondern wir können die Praxis in jeden einzelnen Unterricht reinnehmen und sagen, das ist zum Beispiel eine Methode, die angewandt wird, um kreativ zu bleiben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis. Das ist ausprobieren, mutig sein, neue Schritte zu gehen, vielleicht sogar das Risiko auf sich zu nehmen, zu sagen, vielleicht gefällt es dem einen oder anderen nicht, dass hier nicht immer alles gleich ist. Das zu testen, also wie so ein Prototyping und dann zu sagen, für gut zu befinden oder für schlecht zu befinden.
Und genau so haben wir ja hier auch die Corona-Krise, dieses leidige Thema gemeistert. Ich kann mich erinnern, Anfang des Semesters war es ja irgendwie so, dass nach einer Woche, also wir hatten, glaube ich, eine Woche Unterrichtsausfall Anfang des Semesters, danach war alles auf digital umgestellt. Das hat fast keiner geschafft. Mhm. Wie seid ihr das hier angegangen? Ich habe da nichts davon mitbekommen. Ich habe nur irgendwann einen Zoom-Link bekommen und dann ging es los. Aber so insgesamt, was waren da die größten Hürden? Wie habt ihr das gemeistert?
Also die größte Hürde war erstmal die Zeitknappheit. Es überschnitt sich alles mit dem Umzug. Also 700 Quadratmeter neu zu bespielen, eine Schule neu zu bestücken. Dann kam zeitgleich dazu eine Fusion von einer anderen Schule. Das heißt, hier standen Schülerschlange. Denen mussten wir Vorstellungsgespräche führen, Aufnahmetests machen. Und dann war für mich eigentlich okay, die Ausstellung hat noch funktioniert, der Abschluss hat funktioniert, jetzt kann ich mir erstmal eine Woche Urlaub gönnen und bin so ganz frohen Mutes nach Spanien geflogen. Und 2 Tage später war dann eigentlich schon sowas wie, das wird groß werden, das ist eine Pandemie, die alles verändern wird. Und dann sitzt man mit viel zu viel Quadratmetern und denkt, kein Mensch braucht irgendwie Räumlichkeiten, sondern man braucht jetzt schnell eine Idee. Und das war ein Glück, dass ich auf mein Team, auf meine Mannschaft zurückgreifen konnte. Und Nia, Tim und damals Stivo, wir haben sofort gesagt, wir müssen darauf reagieren. Wir haben das Zeug, also wir können sofort Software installieren. Wir haben uns dann für Zoom entschieden, eine Mischung noch von Microsoft Teams. Manche arbeiten mit Slack oder das haben wir auch als weiteres Kommunikationstool und haben Umfragen gemacht, welche Dozenten, weil das der Stundenplan für 1. April, also das neue Semester, stand, war gerade irgendwie so abgenickt. Und es musste dann innerhalb von einer Woche entschieden werden, welcher Dozent sieht sich bereit, fähig, in der Verantwortung auch zu sagen, okay, mache ich, ist mir egal.
Das waren ja fast alle, muss man sagen.
Ich glaube, wir haben 90% irgendwie des Unterrichtsplans konnten wir durchsetzen. Wir hatten alle keine Erfahrung, wie wahrscheinlich die wenigsten. Was bedeutet das überhaupt? Also kann man 4 Stunden auch online sein oder ist man vielleicht nach 2 Stunden schon total ermüdet? Was bedeutet das für denjenigen, der Dozent ist, das heißt in der Form Moderator, eine Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden in 30 Gesichter reinzugucken? Und ich glaube, da haben wir uns ein bisschen überschätzt von Dozentenseite. Wir haben festgestellt, dass aber auch immer im Dialog mit so Feedbackgesprächen, wir mussten runtergehen von der Stundenzahl, also 4 Unterrichtsstunden wurden erstmal auf 3 gekürzt. Dann haben wir diese Breakout-Rooms benutzt. Dann haben wir festgestellt, dass auch online praktisch ausübbar ist. Das heißt, man trifft sich, gibt ein Briefing oder hat Theorie und dann kann man sich zurückziehen. Das heißt, dann konnte letztendlich auch jeder in seinem Homeoffice bleiben oder in seinem Lockdown sitzen und dann arbeiten. Und das ist so eine Erfahrung, die wir alle gemacht haben. Und ich glaube, weil wir alle Frischlinge waren, hat es Spaß gemacht. Im Nachhinein, ich finde, es ist eine wahnsinnig besondere Zeit. Ich freue mich auch, dass das Abschlusssemester, in dem du ja bist, Jan, dass ihr das mitgezogen habt. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen gelähmt oder so ein bisschen, dass wir die Zeiteinheit nicht mehr richtig spüren, dass das alles so dahin wabert.
Also
so,
ich muss immer, wenn mich jemand fragt, welcher Wochentag ist denn heute, muss ich ganz kurz überlegen.
Ja. Total.
Weil mir das auch, also mir ist es sowieso ein bisschen egal.
Und donnerstags ist immer schon samstags.
Ja, welcher Tag ist heute eigentlich?
Mittwoch.
Also praktisch Freitag.
Stimmt, also fast schon. Wir könnten Gin Tonic aufmachen.
Ja.
Genau. Also wir haben wirklich, da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Wir haben jetzt das Semester sogar fast durch. Also wir haben noch 4 Wochen. Es hat wunderbar geklappt. Es sind alle bei der Stange geblieben. Dafür danke ich wirklich auch allen Studenten, dass die uns vertraut haben, dass sie auf keine Bildung, auf nichts irgendwie verzichten müssen, dass ich würde sogar sagen, die Ergebnisse viel, viel besser sind, weil alle motiviert waren, überhaupt was zu tun und abgelenkt zu werden und endlich was tun zu können. Ich bin gespannt auf die Ausstellung. Ich bin natürlich auch gespannt auf die Abschlussarbeiten, was daraus kommt. Ich finde es toll, dass es, also auch wie dein Projekt ja, dass es nicht was gesehen ist, sondern genau mit dieser Zeit arbeitet und so eine Beobachtung ist und diesen Wandel so aufgreift. Das finde ich toll und das freut mich ehrlich gesagt immer und auch natürlich in dieser Funktion hier, dass ich das sehe und dass es so jung hält.
Ja, ich glaube auch, dass also so als Fazit nach dieser Zeit kann man schon so ein bisschen sagen, auch online hat man es geschafft, den Spirit der Design Factory weiterzutragen. Wenn ich da, also so würde ich das jetzt analysieren, weil ich war ja davor ein Jahr hier und es hat sich für mich ehrlich gesagt nicht so viel anders angefühlt.
Schön. Ich nehme mich gerne an, das Kompliment.
Yes, Sir, wir kommen zum Schluss. Wir machen jetzt noch was ganz Individuelles. Das hat noch niemand vorher gemacht. Mhm. Wir machen eine Schnellfragerunde. Mhm. Was kannst du noch von der Generation Z lernen?
Den Mut, einfach was rauszuhauen. Einfach machen. Also einfach machen und sich trauen.
Und was würdest du uns empfehlen?
Respekt vor der Generation YX Babyboomer. Vielleicht manchmal zu kapieren, nein, ihr seid noch mehr als grün hinter den Ohren, was so ein beschissener Spruch ist, aber ihr wisst gar nichts. Also das Leben läuft und das Leben wird immer spannender, aber ich glaube, ihr werdet in einigen Jahren auf tolle Sachen zurückblicken, die ihr mitgestaltet habt.
Und jetzt habe ich noch einen Flaschengeist hier für dich, der gewährt dir einen Wunsch. Du kannst heute in 5 Jahren eine Sache an der Welt ändern. Was änderst du?
Heute in 5 Jahren. Dass wir gesunden, dass wir viele Probleme in den Griff kriegen und darüber lachen. Ja.
Liebe Jester, vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Wenn irgendjemand da draußen jetzt, egal ob potenzieller Student oder potenzieller Arbeitgeber, Interesse an der Design Factory hat, meldet euch bei Jester, meldet euch bei Heather, meldet euch hier im Office. Hier stoßt ihr immer auf offene Ohren, egal mit welchem Anliegen. Ich kann es sehr empfehlen. Ich kriege da kein Geld dafür, ganz im Gegenteil, ich bezahle dafür Geld und freue mich auf die nächste Folge.